Die meisten Gefühle, die meine Mutterschaft in mir ausgelöst haben, waren halt negative Gefühle.
Ich glaube, ich wäre immer Mutter geworden.
Das Narrativ der Rabenmutter.
Das heißt erstmal einfach nur, man würde es nicht nochmal machen. Ende.
Für die Mutter den gesellschaftlichen Charme dafür auszuhalten.
Wenn ich jetzt nochmal ein anderes Leben leben könnte, würde ich nicht Kinder bekommen.
Wäre ich nochmal Mutter, wäre ich auf jeden Fall anders Mutter.
Es wird immer Mütter geben, die trotz aller Unterstützung der Welt sagen, für mich ist diese Rolle nichts. Und das habe ich leider erst gemerkt, indem ich da reingeworfen wurde.
Wie halte ich das nur aus?
Ich hatte eine sehr verklärte, sehr romantisierte Version von Mutterschaft.
Weil ich der Meinung bin, es ist halt viel zu viel Verantwortung alleine.
Dass man auch mit diesem Gefühl ein glückliches Leben führen kann. Anna
und Anna.
Mama.
Meinung.
Macht.
Der Podcast.
Hallo Anna.
Hi Anna, wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Ich bin fit. Ich hatte heute einen super schönen Herbsttag. Die Sonne hat geschienen. Das hilft. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Ich habe es tatsächlich gar nicht so richtig rausgeschafft in die Sonne. Ich war dann kurz im Hinterhof, aber da war die Sonne schon so weit weg, dass ich keinen Strahl mehr abbekommen habe.
Oh.
Aber dann bin ich ein bisschen in unser Podcast-Flow gekommen und habe so Episodenbeschreibungen gemacht und noch das recherchiert und das. Und ja, dann irgendwann habe ich ein bisschen gefroren, aber es war trotzdem schön. Ich hab richtig gute Laune gerade.
Schön. Soll ich sie dir ein bisschen vermiesen?
Let's go.
Was nervt, muss raus!
Kennst du das, wenn Kinder einfach maßlos übertreiben, so mit ihren Reaktionen, wenn die so zu so kleinen Drama-Queens mutieren, wenn du gefühlt so einen Tropfen Wasser zu viel einschenkst und dann gehen die so an die Decke und wir haben zurzeit wieder so eine Phase, wo das so regelmäßig passiert. Neulich zum Beispiel meinte ich so, nee, es gibt jetzt keine Süßigkeiten mehr vor dem Abendessen. Dann habe ich literally die Süßigkeitenpackung aus ihrer Hand genommen. Sanft wie eine Elfe war ich. Dann stolpert sie nach hinten, aus der Küche raus, in den Flur, schmeißt sich auf den Boden und ist so, Mama, du hast mir wehgetan. Du hast mir voll wehgetan. Und es war ein Kumpel von ihr da, der hat auch nur stand nur da und war so, okay, was passiert hier? Und dann lief sogar, ich schwöre dir, manchmal laufen da auch echte Tränen. Und ich dachte mir, ich so, ey Kind, bitte hör einfach auf, so gottlos zu übertreiben.
Warst du mehr wütend?
Ja, ich habe dann gesagt, es tut mir leid, aber jetzt hör auf zu schauspielern. Und das hat natürlich, also hat natürlich auch nicht geholfen, ne? Es war dann noch schlimmer, so, du glaubst mir nicht und du kümmerst dich gar nicht um mich und du tröstest mich gar nicht.
Ja, ich kenn's.
Ja, und dann war es aber auch schnell wieder vorbei. Es war ja nicht echt. So.
Ich wünschte manchmal, ich hätte mehr Talent dazu, in solchen Situationen einfach witzig zu sein.
Ja.
Also ich glaube, was bei sowas helfen würde, wäre, wenn man dann so sagt, oh nein! Lass mich da retten! Und dann so auf das Kind zustürzt, auch so völlig übertrieben, dann auch so geschauspielert, stolpert und dann so auf das Kind drauf und so, oh nein, hilf, hilf! Und dann müssten, glaube ich, beide anfangen zu lachen.
Ja.
Aber ich sehe das öfter bei anderen Eltern, aber ich tue mir schwer mit sowas in der Situation selbst. Oder ich habe manchmal auch das Gefühl, vielleicht ist das jetzt ein Vorurteil. Oder ich bin da stark beeinflusst. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Väter sich mit sowas leichter tun. Mit so Humor einfach und Sachen nicht so ernst nehmen.
Ja. Wobei ich sagen muss, ich habe das bei Minnie auch schon gemacht. Und dann war das aber oft halt auch so dieses, du nimmst mich gar nicht ernst und so. Also wenn es zu überzogen ist, weißt du? Weiß ich nicht, aber ich kann es mal nochmal probieren. Ich meine, ja.
Bei uns hilft das meistens ganz gut, wenn ich dran denke. Und wenn ich halt selbst auch so ausgeglichen bin, dass ich überhaupt...
Ja.
So reagieren kann. Ne?
Toll.
Bevor wir mit unserem heutigen Thema anfangen, liebe Hörerinnen und Hörer, würden wir uns mega freuen, wenn ihr unseren Podcast euren Freunden, Freundinnen, KollegInnen, wem auch immer weiterempfehlt. Denn wir freuen uns total, wenn neue Menschen unseren Podcast entdecken. Und da wir noch nicht so groß sind, funktioniert das halt vor allem, wenn ihr Werbung für uns macht und uns empfiehlt und weiterleitet. Es hilft natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr auf die Glocke drückt, einen Kommentar schreibt, uns bewertet, uns auf Instagram folgt, unter Anna und Anna unterstrich der Podcast. Aber vor allem natürlich freuen wir uns über persönliche Empfehlungen.
Und da würde ich sagen, wir starten mit dem Thema der heutigen Folge. Und zwar ist das ein Thema, das in den letzten Jahren immer mehr in der Öffentlichkeit besprochen wird, aber sehr viele Gemüter erregt, würde ich mal so behaupten, und durchaus immer noch ein Tabuthema ist, würde ich sagen. Und zwar geht es heute darum, dass Mütter ihre Mutterschaft manchmal bereuen. Es geht um das Phänomen Regretting Motherhood.
Deep Dive.
Liebe Anna, wir starten sofort deep, würde ich sagen. Wir gehen rein. Würdest du mit dem Wissen, was du heute hast, nochmal Mutter werden?
Ja, ich glaube, das ist eine richtig schwierige Frage und ich kann sie gar nicht klar beantworten. Ich glaube, wäre ich nochmal Mutter, mit dem Wissen, was ich heute habe, wäre ich auf jeden Fall anders Mutter. Zumindest bilde ich mir das ein, dass ich gelassener wäre, dass ich entschiedener wäre, so, also genauer wüsste, was ich will und was ich wie machen will, dass ich auch zuversichtlicher wäre, weniger zweifeln würde. Ich wäre hoffentlich Eltern mit einem anderen Elternteil.
Okay.
Einem, das mehr Care-Arbeit übernimmt. Ja, hoffentlich mit einem, mit dem ich nicht in Trennung lebe, weil ich glaube, trotz allem ist halt irgendwie schon die Idealvorstellung, dass man das zusammenwuppt. Auf jeden Fall würde ich später Mutter werden. Ich stelle es mir einfach viel entspannter vor. Also wäre ich jetzt mit 34, wäre ich noch nicht Mutter und würde jetzt vor der Entscheidung stehen, würde ich dann nochmal Mutter sein wollen? Ich habe keine Ahnung.
Ja, spannend. Weil ich würde, wenn ich jetzt alles drüber wüsste, was es heißt, Mutter zu sein, würde ich das nicht nochmal machen. Aber ich glaube auch, weil ich es halt jetzt gerade mache. Weil ich gerne wissen möchte, wie es ohne ist. Ich glaube, für mich wäre ein Leben ohne Kind nie eine Option gewesen. Ich glaube, ich wäre immer Mutter geworden, weil ich einfach viel zu sehr dieser Vorstellung von Mutter sein ist die Erfüllung und Kinder sind das Allertollste auf der Welt. Ein Leben ohne Kinder ist irgendwo, ja, nicht sinnlos, aber ne, da fehlt was. Ich glaube, diese Idee wäre ich nicht losgeworden, bis ich ein Kind gehabt hätte. Ich glaube, ich wäre immer Mutter geworden in meinem Leben. Aber trotzdem glaube ich, wenn ich jetzt nochmal ein anderes Leben leben könnte, würde ich nicht Kinder bekommen. Da leiten wir über zu der Herkunftsgeschichte von dem Begriff Regretting Motherhood. Denn diese Frage, ob sie mit dem Wissen heute nochmal Mütter werden würden, hat auch die israelische Soziologin Orna Donat Frauen gestellt und hat dann Interviews mit 23 verschiedenen Frauen geführt, die diese Frage ganz klar mit Nein beantwortet haben. Sie hat die Interviews dann 2016 als Studie veröffentlicht, die sie Regretting Motherhood genannt hat und so diesen Begriff eben gecoint. Die interviewten Frauen waren super, super unterschiedlich. Die waren zwischen 26 und 73 Jahre alt, waren alles jüdische Frauen, waren teilweise aber nicht religiös, waren aus ganz unterschiedlichen, ja, Gesellschaftsschichten, mit ganz unterschiedlichen Bildungsgraden, teilweise erwerbstätig, teilweise nicht, teilweise verheiratet, teilweise nicht und hatten zwischen 1 und 4 Kindern.
Und auch interessant ist, sie hat diese Studie gestartet, weil sie selbst sich gegen Kinder entschieden hat. Und dann haben Leute ihr die ganze Zeit gesagt, das wirst du später bereuen, wenn du jetzt keine Kinder bekommst. Und ja, daraufhin hat sie dann eine gemacht über Frauen, die sich gegen Kinder entschieden haben und dann die über Regretting Motherhood.
Und ich finde, es zeigt super gut, dass man eben jegliche Entscheidung bereuen kann. Also natürlich kann man bereuen, dass man keine Kinder bekommen hat, aber man kann eben auch genauso gut bereuen, dass man Kinder bekommen hat. Und da wollen wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten, was diese Gefühle bei uns auslösen, wo die vielleicht herkommen und was da noch so dahinter steckt. Ich würde es jetzt einmal sagen, hier am Anfang so als Disclaimer, Reue bedeutet in allermeisten Fällen nicht, dass die Eltern oder die Mütter in diesen Fällen ihre Kinder nicht lieben. Also das ist auch in der Studie, kommt es aus den Interviews ganz klar raus. Oft ist das sogar das Gegenteil, dass eben gerade weil man seine Kinder liebt und so eine große Verantwortung ihnen gegenüber verspürt, dass man genau deswegen diese Rolle bereut oder Teile davon zumindest. Kennst du dieses Gefühl denn überhaupt, dass du sagst so, oh Gott, warum habe ich das gemacht? Könnte ich es ändern? Würde ich es? Hast du so Momente schon mal gehabt irgendwann?
Ja, auf jeden Fall. Also früher definitiv. Aber da war ich auch einfach überfordert oder verzweifelt oder traurig oder einsam. Also es war einfach zu viel und die meisten Gefühle, die meine Mutterschaft in mir ausgelöst haben, waren halt Stress und negative Gefühle und ganz wenig positive Gefühle. Und ich habe darüber auch nochmal viel nachgedacht die letzten Tage, und weil ich gerade das nicht bereue, merke, ich bin oft auch einfach glücklich, aber ich merke, der Unterschied ist, ich bin einfach auch oft glücklich mit meinem Kind oder wegen meines Kindes, weil auch mein Kind gerade glücklich ist.
Ja.
Und da merke ich, das gibt mir so die Möglichkeit, diese Mutterschaft auch zu genießen oder ja, zu genießen, am Leben meines Kindes teilzunehmen. Und wir hatten halt sehr schwierige Jahre, wo es auch meinem Kind einfach gar nicht gut ging. Und ja, das war irgendwie sehr schwierig, sich dann daran zu freuen, weil es einfach für uns beide wenig glückliche Momente gab.
Ja, weil es einfach eine Belastung ist, ne? Also dann diese Verantwortung und die, ja, der Alltag auch, ne? Also ich glaube für mich, ich habe ziemlich schnell nach der Geburt gemerkt so, oha, das ist ja alles ziemlich anders, als ich mir das so vorgestellt habe. Und habe mich auch, glaube ich, ziemlich bald gefragt, so, wie geht es weiter? Habe mich total eingeengt gefühlt, total von dieser Fremdbestimmung überrollt gefühlt. So. Und habe das aber, glaube ich, ganz, ganz lang nicht zugelassen. Also ich habe dieses Gefühl, das so weggedrückt, weil es halt gesellschaftlich voll anders erwartet wird. Also da wird erwartet, du bekommst ein Kind und es ist irgendwie das Tollste der Welt und du bist glücklich, dein Kind ist glücklich, so ihr seid zusammen happy family. Ich hatte ja auch einen Partner, der sich gekümmert hat, und da hat dieses Gefühl irgendwie überhaupt keinen Platz gehabt. So, weiß nicht, wie es dir damit ging. Hast du da irgendwie Scham gehabt in diesen Momenten?
Nee, ich glaube, bei mir war das ganz anders. Also zum einen, weil für mich war nie wie für dich so total klar, ich will unbedingt Kinder haben und das ist das Zukunftskonzept, was ich mir vorstelle. So Kinder und Familie war eigentlich nie so wahnsinnig wichtig, und ich bin, glaube ich, auch nicht so damit aufgewachsen mit diesem Ideal, oder ich habe von meiner Familie dann nicht irgendwie so Vorstellungen mitgenommen. Und deswegen, als ich schwanger war, war das für mich, hatte ich gar keine konkrete Vorstellung oder Idealbild vom Muttersein oder vom Familiensein. Wir haben ja schon mal angesprochen, dass ich mir damals dachte, oh Gott, mein ganzes Leben wird jetzt aufhören, ich muss mein Studium abbrechen, nichts wird mir funktionieren. Also ich hatte schon damit assoziiert, dass ein Kind zu bekommen so ein Super-GAU in meinem Leben bedeutet, dass das alles richtig schwierig wird.
Mhm.
Und auch gar keine Erwartung an mich, dass ich irgendwas super toll mache, sondern eher die Erwartung an mich, dass ich das gar nicht hinbekomme.
Mhm. Ach, spannend.
Und dass ich das nicht kann. Oder auch so, woher soll ich das können? Ich bin zu jung, ich habe keine Erfahrung, ich kenne mich überhaupt nicht mit Babys aus. Aber irgendwie werde ich es schon machen. Und ich glaube, das, was für mich aber so ein krasses Momentum war, was mich so überrascht hat oder kalt erwischt hat, war festzustellen, wie gesellschaftlich isoliert ich dadurch werde.
Mhm.
Also das ist was, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte so, ja, wie in so, weiß ich nicht, so Teenie-Filmen, wo man immer so eine Freundesklicke hat und die stehen zu einem und die sind immer da. Und ich dachte so, ja, dann kriege ich ein Kind, aber das wird daran nichts ändern.
Mhm.
Ne? Also ich werde immer supported werden, ich habe mein Netzwerk. Und dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich mein größtes Problem ist, dass Freundschaften nicht mehr funktionieren, dass meine Aktivitäten nicht mehr funktionieren, politische Teilhabe nicht mehr funktioniert, gesellschaftliche Teilhabe nicht mehr funktioniert. Das hat mich komplett überrascht.
Mhm.
Und ich bin überrascht worden, wie weiblich Elternschaft ist. Also ich bin echt in so einer Fantasiewelt aufgewachsen, wo ich dachte, eigentlich gibt es doch Gleichberechtigung. Was will der Feminismus immer? So die letzten 10%, die wir noch schaffen müssen. Ja, aber eigentlich ist doch ziemlich cool. Und dann bin ich in einer Welt aufgewacht, wo nur noch Mütter waren.
Ja.
In der Krabbelgruppe, bei der Tagesmutter, in der Kita. Und ich dachte mir, hä? Und auch Frauen, die das alle wollten. Und ich war so, hä? Ich dachte, das ist vor 50 Jahren so gewesen. Ich dachte, die heutige Welt sieht ganz anders aus.
Ja.
Ja, das war mir nicht klar. Für mich war Frau sein, ich mache mein Studium, ich mache dann Karriere. Und ich dachte, das ist für alle anderen auch so.
Ja, für mich war das schon auch, also wenn du sagst, man sieht anders außenrum lauter Mütter, die total happy mit der Rolle sind, also das, glaube ich, war auch mit einer der größten Struggle für mich. Ich habe dann ja eine komplett neue Referenzgruppe bekommen, weil von meinen Friends hatte niemand Kinder sonst. Und dann bin ich irgendwie in den Geburtsvorbereitungskurs, bin in Spielgruppen, Krabbelgruppen, dies, das.
Ja.
Und dann hast du da lauter Ältere vor allem, die halt total happy sind und schon auch mal strugglen und so, aber teilweise das zweite, dritte Kind bekommen und ne, und dies und das, das irgendwie wuppen. Und ich bin da so dazwischen und denke mir so, boah, irgendwie ich spüre mich überhaupt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was mache ich hier? Ich bin total lost. Ich, ja, habe mich überhaupt nicht gefunden in der Rolle. Und dieser Vergleich mit anderen, die so angekommen sind, das fand ich schon auch immer krass. Aber zurück zur Reue. Wir reden ja über Regretting Motherhood heute. Und weil du auch gerade meintest, Elternschaft ist was Weibliches, finde ich super interessant, weil ich mir auch gedacht habe, warum ist es Regretting Motherhood? Glaubst du, es gibt da irgendwie einen Unterschied? Glaubst du, es gibt genauso Regretting Fatherhood? Oder müsste es eigentlich Regretting Parenthood heißen?
Ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich würde jetzt mal stark vermuten, dass Väter ihre Vaterschaft nicht so sehr bereuen. Also wenn sie keinen Bock drauf haben auf die Vaterrolle, entweder haben sie das von Anfang an kommuniziert und so eine klare Rollenverteilung mit der Frau, die sich dann halt hauptsächlich um die Kinder kümmert.
Mhm.
Oder sie ziehen sich halt einfach aus der Affäre und machen es einfach nicht und kümmern sich einfach nicht. Mag sein, ob das dann in der Partnerschaft ist oder ob das dann bei ein getrenntes Paar sein wird und der Vater haut einfach ab. Was vielleicht noch eher passiert bei Vätern, die Vater sein wollen und auch gerne Vater sind, dass sie vielleicht eher noch die Partnerschaft bereuen mit ihrer Partnerin. Also dass das vielleicht so das ist, was nicht so läuft, wie sich das vorstellen und dann ihr Vatersein auch nicht so ausleben können, wie sie es vorstellen, wenn das, keine Ahnung, getrennte Leben der Eltern dann sind und das dann halt nicht perfektes Familienleben ist, sondern wenn die Kinder bei der Mutter sind und der Vater sieht die Kinder vielleicht nur am Wochenende. Ich glaube, für die Väter, die gerne Vater sein wollen, dass sie das eher dann bereuen und sagen, okay, warum habe ich mit dieser Partnerin vielleicht das Kind bekommen? Weil eigentlich wollte ich das ganz anders und ich wollte ganz anders Vater sein können, ganz anders Verantwortung übernehmen. Aber vielleicht ist es auch einfach nur nichts, worüber geredet wird, aber ich habe halt noch nie von einem Vater gehört, der gesagt hat, boah, diese Verantwortung, das ist so krass, der gesellschaftliche Druck, die Erwartung, oder es macht mich gar nicht so glücklich, wie ich gedacht habe. Das habe ich noch nie gehört. Wahrscheinlich, weil halt auch einfach, auch unfairerweise, alle immer nur über Mütter reden. Und auch gerade bei Kleinkindern irgendwie immer auch dieses, es wird ja bis heute gesagt, das Kind braucht seine Mutter. Ne? Also es wird ja teilweise Vätern auch viel abgesprochen, dass die wichtig sind, gerade für kleine Kinder.
Aber ich glaube schon, dass es eine große Rolle spielt, wenn Vater halt Anerkennung bekommt weil die sehr schnell diese Rolle übererfüllen. Also die übererfüllen sehr schnell die Erwartungen an sie.
Ja.
Wenn Vater 3 Monate in Elternzeit geht, klatschen alle. Wenn Vater alleine mit Kinderwagen unterwegs ist, mit sehr kleinem Baby zum Beispiel, klatschen alle. Weißt du, so wenn Vater irgendwie nach der Arbeit noch einkaufen geht für seine Familie, wow, toll. Wenn Vater ein Wochenende alleine bleibt mit seinen Kindern, damit die Frau Zeit für sich hat, weißt du, super, bester Vater überhaupt. So, dann werden diese Erwartungen sofort übererfüllt und man bekommt Anerkennung. Und das ist bei Müttern halt oft gar nicht so. Also da ist so, egal wie du es machst, machst du es verkehrt. Und ich glaube schon, also zumindest für mich, spielt es eine große Rolle.
Ja, dass total. Ich
das Gefühl habe, ich kann diese Erwartungen so oder so nicht erfüllen. Diese Erwartungen von außen übertragen sich dann Erwartungen von mich, also auf mich selber quasi, Erwartungen an mich selber. Und dann denke ich mir so, ja, also was kriege ich denn dann noch aus dieser Rolle, wenn es dann noch meinem Kind nicht gut geht gerade oder wir eine schwierige Zeit zusammen haben, was bringt es dann Gutes irgendwie oder was bringt es mir Positives?
Ja, total. Also ich glaube, dass diese Care-Arbeit in der Erwartungshaltung halt immer noch ganz stark weiblich ist. Zum Nachteil für beide Geschlechter, meiner Meinung nach. Ich betone das auch immer wieder gerne, also weil ich finde das für Männer genauso scheiße, dass es halt so weiblich gegendert ist. Und sagt man das, weiblich gegendert? Naja. Und für die Mütter genauso. Und als du das jetzt gerade nochmal gesagt hast mit der Anerkennung und dem Lob, und ich glaube, was da halt auch noch mit reinspielt, ist, dass von Männern, an die gibt es schon auch Erwartungen in Bezug auf Vaterschaft. Und trotz aller Emanzipation, die wir in unserer Gesellschaft haben, sind diese Erwartungen halt dann trotzdem oft finanzielle Versorgung.
Hm.
Und ich glaube, das ist höchstens das, woran Väter vielleicht dann zu knabbern haben, wenn sie das nicht erfüllen können.
Hm.
Keine Ahnung, wenn sie arbeitslos werden oder wenn sie einfach ein geringes Einkommen haben und das einfach nicht reicht, wenn angenommen die Frau nimmt Elternzeit, ne? Und dann reicht das hinten und vorne nicht. Ich glaube, das sind so Sachen, wo sich Väter richtig schlecht fühlen, eher schlecht fühlen würden und dieser Erwartungsdruck auf ihnen lastet. Aber ich weiß nicht, ob das bei Vätern dazu führen würde, dass sie ihre Vaterschaft bereuen oder ob es eher zu so einer Verzweiflung, also ja, Wut auf das Leben führt.
So einer Kränkung ihrer Männlichkeit.
Ja, oder vielleicht Wut auf das System oder auf soziale Ungerechtigkeit oder sowas vielleicht eher. Aber eigentlich ist das richtig spannend.
Also, dass es eher externalisiert wird als internalisiert, weil Reue ist ja im Endeffekt schon was Internalisiertes, ne? Sozusagen, so, ich habe irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen. Und es ist nicht so, scheiße, warum habe ich nicht mehr Unterstützung mit meinem Kind? Warum gibt es nicht mehr, ne? Also, nicht, dass Reue immer nur mit den Außenfaktoren zu tun hat, das glaube ich nicht. Das kommt auch in der Studie raus, dass nicht alle. Also, dass es auch Mütter gibt, die sagen würden, selbst wenn die Konditionen außenrum alle perfekt wären, also wenn man sich eine Nanny leisten könnte, einen Partner hätte, der sich kümmert, Geld keine Rolle spielen würde, selbst dann gibt es noch Frauen, die sagen würden, nee, ich würde keine Kinder mehr bekommen, hätte ich nochmal die Gelegenheit zu entscheiden.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es durchaus auch internalisiert wird, aber ich glaube, der Knackpunkt ist, dass es nicht so sehr auf die Vaterschaft bezogen wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Männer dann halt auch Selbstvorwürfe sich machen, so, warum bin ich nicht, schaffe ich es nicht, einen Job zu kriegen, warum schaffe ich es nicht, mehr Geld zu verdienen, warum habe ich damals, weiß ich nicht, nicht mehr Karriere gemacht, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube nicht, dass das dann dazu führt, dass sie sagen, warum bin ich Vater geworden, ich bereue es. Aber ganz ehrlich, vielleicht redet man zu wenig mit den Vätern darüber. Das würde mich schon auch interessieren.
Ja, mich würde es auch richtig interessieren. Also es ist jetzt nur eine Spekulation. Ich würde jetzt schon sagen, dass dieses Regretting Motherhood erstmal schon sich anders darstellt, als ein Regretting Fatherhood sich darstellen würde.
Auf jeden Fall.
Und schon auch nochmal mit einem anderen Tabu besetzt. Das war ganz ehrlich, ein Mann, der seine Vaterschaft bereut, der geht so.
Meistens.
Oft.
Ja,
ja oft. Ist so. Der geht und ja, das ist. Also wird auch verurteilt von Teilen der Gesellschaft, aber der wird nicht komplett geächtet, so wie Frauen, die ihre Familie verlassen zum Beispiel.
Ja, das wäre ja auch, also andersrum, selbst, also genommen, ne, die Eltern sind getrennt und der Vater würde wollen, dass das Kind bei ihm bleibt, für die Mutter den gesellschaftlichen Charme dafür auszuhalten, allein das ist ja schon heftig.
Ja.
Also selbst wenn die sich, oder es gibt ja auch Eltern, die das machen und trotzdem muss die Frau dann damit kämpfen. Ne, dass sie dafür geschämt wird, auch wenn der Vater das so will, die Mutter das so will. Das ist einfach eine Kackrolle.
Ja. Ja, du weißt es ja noch, als wir bei uns das System umgedreht haben, wie sehr ich damit gekämpft habe. Und ich habe jetzt beileibe nicht mein Kind im Stich gelassen und gesagt, so, ich will dich nie wiedersehen, weil, ne, so, gar nicht. Aber es ist einfach nicht selbstverständlich. Wann hast du denn das erste Mal irgendwie von Regretting Motherhood gehört? Kannst du dich noch erinnern? Und wie ging es dir damit irgendwie? Oder kennst du auch Leute, die da drüber reden, öffentlich so?
Ich glaube tatsächlich, dass ich das erste Mal davon von dir gehört habe. Aber so, dass ich mit jemandem konkret darüber geredet hätte oder Diskurse dazu gehört hätte, ganz ehrlich, eigentlich nur auf Instagram. Ich weiß nicht, ob das ein Trend ist oder ob es das früher auch schon gab, dass viele Frauen da sagen, hey, wisst ihr was, ich bereue es, Mutter geworden zu sein, auch wenn ich meine Kinder liebe, dies, das, auch wenn ich 3 habe oder was auch immer. Aber was weiß ich, vielleicht liegt das auch daran, dass ich halt einfach sehr wenige Mutterfreundinnen habe.
Ich glaube, ich hatte da am Anfang eine große Abwehrhaltung gegenüber dem Thema und dann habe ich eine Hausarbeit drüber geschrieben und habe das halt so ein bisschen eher aus einer wissenschaftlichen Perspektive mir angeguckt und das hat total geholfen, dass ich mir dann dachte, okay, das könnte auf mich zutreffen oder zumindest in Teilen auf mich zutreffen. Und ich weiß noch genau tatsächlich, weil du es so sagst, da war ich in meiner Heimatstadt und saß bei meinen Großeltern quasi auf der Bank vor dem Altersheim und habe dir eine Sprachnachricht darüber gemacht. Und ich glaube, das war so das erste Mal, dass ich das irgendwie ausgesprochen habe laut. Und das war, ja, war irgendwie befreiend. Was denkst du denn, warum das so schwer ist, da drüber zu sprechen oder warum das so, so krass tabuisiert wird, dieses Thema.
Also ich denke schon, dass das in Deutschland auch nochmal ein anderer Diskurs ist als vielleicht in anderen Ländern. Und wir nochmal krassere Vorstellungen von der Mutterrolle oder Erwartungen an die Mutterrolle haben, als es vielleicht in anderen Ländern der Fall ist.
Hast du ein Beispiel?
Also in Deutschland gibt es ja das Narrativ der Rabenmutter. Mhm. Da habe ich mal einen Zeitungsartikel drüber gelesen und dann erst erfahren, dass das kein gängiges Narrativ ist und kein gängiges Wort in anderen Sprachen und Ländern und Kulturen, sondern dass das spezifisch für Deutschland ist und dass das aus der NS-Zeit stammt. Das ist mir überhaupt nicht klar gewesen. Mhm. Und dieses Narrativ beinhaltet halt, dass Mütter komplett für die Kinder verantwortlich sind. Also weder die Väter noch die Gesellschaft und auch nicht staatliche Institutionen, sondern die Mutter ist dafür verantwortlich, dass die Kinder zu, sagen wir mal, zu guten und glücklichen und gesunden Kindern werden.
Boah.
Und auch wenn das mittlerweile viel in Frage gestellt wird, aber das fühlen und sehen wir und das macht natürlich dann was mit uns, wenn wir versuchen, dagegen anzukämpfen. Selbst wenn wir den tollsten Partner der Welt haben, der absolut gleichberechtigt Elternschaft übernehmen möchte, kenne ich trotzdem einige, zum Beispiel ich habe eine Freundin, die struggelt dann trotzdem damit, wenn ihr Partner während ihrer Elternzeit, ihr Partner war arbeiten, kommt nach Hause, sie ist völlig fertig und hat eigentlich gar keine Energie mehr, den Kleinen ins Bett zu bringen, hat aber ein schlechtes Gewissen, weil ihr Partner dann das Kind ins Bett bringt, obwohl er den ganzen Tag gearbeitet hat. Und die Sache ist, ihr Partner hat überhaupt kein Problem damit. Der findet das auch nicht anstrengend. Das ist völlig fein, ja. Aber sie macht sich selbst Stress und Druck,
ja.
Weil sie diese Erwartungshaltung an sich hat. Also zum einen, ich war ja den ganzen Tag zu Hause und habe mich nur um das Kind gekümmert, das ist ja keine Arbeit.
Ja.
Zum anderen, warum bin ich nicht leistungsfähiger? Zum dritten, ja, das ist doch nicht fair, nicht gerecht, wenn mein Partner das jeden Abend machen muss und ich mich da gar nicht einbringe, obwohl sie sich ja den ganzen Tag um andere Sachen gekümmert hat. Wäre es andersrum, würde, also es gibt ja viele Familien, in denen nur die Mütter die Kinder ins Bett bringen und ich denke, Väter, denen das nicht passt, die wären vielleicht wütend darüber oder würden das challengen und sagen so, hey, so möchte ich das nicht. Aber ich glaube nicht, dass irgendein Vater ein schlechtes Gewissen hätte und sagen so, oh, meine Frau macht das immer, ich krieg das nicht hin, eigentlich müsste ich das auch übernehmen. Weil es gibt halt nicht diese Erwartungshaltung.
Selten wahrscheinlich, ja. Weißt du, was ich voll interessant finde? Ich habe da so ein Buch gelesen, das heißt Nie, Nie, Nie von Lynn Strömsberg, das ist ein Roman. Und da geht es eigentlich um eine Frau, die keine Kinder möchte. Können wir auch gleich noch drüber reden, finde ich auch mega spannend.
Mhm.
Und deren beste Freundin ein Kind bekommt. Und dann setzt sie sich halt so damit auseinander, will ich vielleicht doch eins, ne? Zweifelt so daran. Und dann schreibt die hier zum Beispiel: Ich meinte, dass ich vielleicht einen guten Vater abgeben würde statt eine gute Mutter und schreibt quasi darüber, welche Erwartungen es an Mütter und Väter gibt und wie die unterschiedlich sind. Eine Mutter soll alles zugleich sein, klug und warm, streng und gerecht, allwissend und stets zur Stelle. Ein Vater hingegen kann morgens zur Arbeit gehen und sich abends ausruhen. Er soll nur grillen und Auto fahren und Zeitung lesen und wissen, wo seine Frau die Schokolade versteckt. So, ist natürlich super runtergebrochen, ne? Ist uns auch klar.
Mhm.
Und dann schreibt sie aber weiter, und das finde ich richtig spannend: Ich bin für eine Neudefinition der Mutter- und Vaterrolle, aber gleichzeitig bin ich mir sicher, dass ich als Mutter alles selbst machen und irgendwann an Stress und Schlafmangel zerbrechen würde. Ich könnte weder um Hilfe bitten, noch welche annehmen. Ich wäre eine Mutter, die dem Vater unentwegt Vorwürfe macht.
Oh.
Und da habe ich mich auch voll wiedererkannt, weil ich so Szenen im Kopf hatte, wie ich nicht loslassen konnte auch, wie ich gerade in den ersten Jahren so Vorstellungen davon hatte, wie Kindererziehung zu laufen hat und dass es mir mega schwer fiel, da meinem Partner das zu überlassen, eben weil ich mir dachte, ich bin die Mutter, ich muss es wissen, ich muss es so, ne? Also ich muss es am besten wissen, ich muss es am besten können.
Mhm.
Und es ist für mich nicht schön gewesen und für ihn natürlich auch nicht, weil es dann auch Männer, also wir haben da neulich drüber geredet, ne, auch in diese erlernte Hilflosigkeit treibt.
Ja.
Dass wenn man dann immer alles übernimmt, weil man denkt, man kann es am allerbesten, weil man ist ja die Mutter und man muss es ja am allerbesten können,
ja,
dann lernen die Väter es auch nicht. Obwohl ich das ja genauso gelernt habe on the go. So,
ja.
Ich konnte ja auch von Anfang an nicht alles. Einfach nur, weil es so gesellschaftliche Erwartungen gibt.
Und die sind wirklich krass.
Ja.
Ja. Mir ist wirklich oft auch dieser Satz begegnet, dass einem diese mütterlichen Gefühle im Blut liegen oder diese Bindung. Dass das was ist, was bei Müttern natürlich ist. Und das finde ich ja so schlimm und auch so unfair den Vätern gegenüber, weil denen ja jegliche Kompetenz irgendwie so per se abgesprochen wird.
Ja.
Genauso lastet dieses Narrativ natürlich auch auf den Vätern, dass die gar nicht in der Lage wären, ihre Kinder zu diesen besagten guten und glücklichen und gesunden Kindern zu erziehen. Also dass es unbedingt die wärmende Liebe der Mutter dafür braucht. Und dann denke ich mir so, was ist das denn für eine Emanzipation? Warum sollten Männer das nicht genauso gut können? Natürlich können sie das genauso gut. Ich verstehe auch, wenn Väter sich das dann auch gar nicht zutrauen, wenn sie das die ganze Zeit gesagt bekommen. Oder vielleicht am Anfang manchmal auch noch zugetraut haben, aber im Verlaufe der Erziehung der Kinder, wenn man in einer Partnerschaft ist, wo die Mutter das so stark für sich auch einfordert, vielleicht auch irgendwann diesen Glauben an sich verliert, dass man das kann.
Mhm.
Oder dass man das genauso gut kann.
Ja, oder man sich halt auch dann denkt, ja, dann mach's halt du. Also, ne? Kannst es besser, weißt es besser, machst es, dann mach's halt. Also, ne?
Ja.
Und dass man dann immer weiter in dieses Ungleiche reinschlittert.
Ja.
Schwierig.
Und so kommt auch keine gesellschaftliche Veränderung. Wenn beide an diesen Glaubenssätzen festhalten. Also an den Glaubenssätzen über Frauen, aber halt auch an den Glaubenssätzen über Männer. Die müssen sich beide verändern.
Mhm. Und wie machen wir das, Anna?
Durch unseren Podcast.
Was? Das sind aber große Ansprüche.
Wir sind ja Mütter und haben Kinder mit Männern. Und in denen wir das zumindest leben, das ist ja auch schon mal was. Und in denen wir das auch kommunizieren, wenn wir mit anderen Eltern über sowas sprechen. Mindestens das können wir machen.
Lass uns doch nochmal zurück zu Child-free by choice gehen. Regretting Motherhood wird immer größer bei Insta, mehr Leute reden darüber. Es gibt zum Beispiel die Piep-Madame, ich weiß nicht, ob du die kennst. Wiebke, ich glaube, die wohnt in Wien. Ich finde deren Content jetzt nicht mega geil, aber das war auch so die erste, die ich öffentlich gesehen habe, die ziemlich viele Follower hat, die auch in einer Partnerschaft ist tatsächlich, zwei Kinder hat und die ganz klar sagt, so, ich bereue meine Mutterschaft. Und dann gibt es ja noch ganz viele, beziehungsweise bei mir in meiner Bubble poppt es immer mal wieder so auf, dass Menschen halt child-free by choice sind. Also sich bewusst gegen Kinder entscheiden. Stichwort auch Dinks, also double income, no kids, also Pärchen, die keine Kinder haben. Wenn du das siehst, was hast du da für Gefühle, Anna?
Ich finde das total logisch. Also, dass Menschen sich da dagegen entscheiden. Natürlich, ich finde, das ist wie alle anderen Entscheidungen im Leben auch. Die einen wollen das, die anderen wollen das. Ich muss aber sagen, ich bewundere das, wenn Menschen das so klar wissen.
Ja.
Also wenn die sich da so sicher sind. Ich denke mir, woher nimmt man diese Gewissheit?
Ja.
Weil eigentlich bei allen Sachen im Leben bin ich mir nicht sicher und denke mir so, das ist gut, das andere kann ich mir auch gut vorstellen. Und der Unterschied beim Kinder haben oder nicht haben ist halt, dass es so eine endgültige Entscheidung ist in beide Richtungen.
Ja.
Also sagen wir mal so, ab 40 ist es fast eine endgültige Entscheidung, keine Kinder zu haben, fast. Ja. Klar, es gibt Adoptionen, aber es ist alles mega aufwendig. Und wenn man ein Kind einmal hat, ist es halt auch fast endgültig, außer man entscheidet sich, das Kind zur Adoption freizugeben oder so. Aber ja, im Prinzip sind das beides endgültige Entscheidungen und die hat das Leben so komplett krass beeinflussen.
Warte, kurzes Zitat wieder aus dem tollen Buch. Mutter bleibt man ein Leben lang, sagt meine Mutter. Du hörst nie auf, Mutter zu sein. Vom Tag deiner Geburt bis zu dem Tag, an dem ich sterbe, werde ich immer deine Mutter gewesen sein. Tadam.
Aber da finde ich, das hört sich gar nicht so schlimm an.
Das ist auch kein Buch, was einem Mutterschaft ausredet, finde ich. Also gar nicht. Kann man auch lesen, wenn man Kinder haben will.
Ich glaube, jetzt ist meine Mutter, denke ich mal, ganz zufrieden, dass sie meine Mama ist. Dass sie da früher mit gestruggelt hat, wo sie sich um mich kümmern musste, bestimmt.
Ja.
Aber ich denke mir so, ich bin jetzt ein toller Mensch, wir verstehen uns gut. Wir sind, glaube ich, beide froh, dass wir einander haben im Leben.
Ja.
Was ich tatsächlich sehe oder finde, ist, die meisten meiner Freundinnen, die keinen Kinderwunsch haben oder auch Bekannten, sind im sozialen oder pädagogischen Bereich tätig. Viele von denen arbeiten mit Kindern und sagen ganz klar, ich liebe Kinder, aber ich werde immer nur die Lieblingstante sein. Ja, nein, danke.
Nein, danke.
Und das kann ich auch richtig gut nachvollziehen, weil ich denke mir so, ja, die haben ja genug Kinder in ihrem Leben und die wissen auch ganz konkret, was es heißt, Kinder zu haben.
Genau.
Und dass die so klar sind.
Die haben halt auch eine realistische Vorstellung davon. Ja.
Ja, und gleichzeitig denke ich mir auch so, ja, wenn halt irgendwas schon deine Arbeit ist, das dann auch privat noch zu machen, ja, kann ich verstehen, dass viele das dann halt nicht machen. Ja,
voll. Also ich angefangen habe, so Content zu sehen, hat mich das, glaube ich, lange hart getriggert. Also ich war so, boah, wie krass so eine Audacity, sich gegen Kinder zu entscheiden, weil es für mich halt nie auch nur eine Option war. Und ich glaube, ich dann auch lange neidisch war, weil ich mir so dachte, boah, krass, das ist halt eine Option, die werde ich in meinem Leben nie wieder haben. Selbst für ein paar Jahre. Also ich werde jetzt nicht noch 5 Jahre kinderlos sein können. Geht halt einfach nicht mehr.
Mhm.
Und je mehr ich das aber sehe, desto mehr denke ich mir auch echt, wie cool, dass es auch mehr Frauen gibt, die sich da so bewusst dagegen entscheiden. Jetzt meine Partnerin zum Beispiel ist ja auch so, dass sie sagt, sie wollte nie Kinder und sie will auch nie Kinder. Sie hat gesehen, was Kinder haben mit ihrer Mama gemacht hat, die halt erfolgreiche Anwältin war und dann aber recht spät Kinder gekriegt hat, mit Anfang 30 so für die damalige Zeit, aber halt dann geheiratet hat, relativ schnell 2 Kinder gekriegt hat und dann halt nie wieder in die Arbeit zurückgegangen ist und. Und sie war halt so, nee, will ich nicht. So, ich weiß, was Mutterschaft mit Frauen macht und das gefällt mir nicht.
Ja.
Den Großteil der Zeit und das will ich nicht.
Ja, voll. Was du über deine Partnerin sagst, dass sie nicht Mutter werden will und da geht es gar nicht bei ihr primär darum, ich kann mir das nicht vorstellen, Liebe für ein Kind zu haben oder mich um ein Kind kümmern zu wollen oder bla bla bla, sondern vor allem, ich sehe nicht, dass das Leben mit Kind kompatibel ist mit den Wünschen, die ich im Leben habe. Und das ist ja eigentlich eine Limitation von Seiten der Gesellschaft. Und das kann ich so gut nachvollziehen, weil das halt auch genau der Punkt ist, warum ich meine Mutterschaft bereue oder bereuen würde. Also genau aus diesen Gründen. Weil ich der Meinung bin, es ist halt viel zu viel Verantwortung alleine für zu viel. Und auf der anderen Seite Ausschluss aus vielem, was man halt vorher machen konnte oder gern gemacht hat. Weil es entweder mit den Kinderbetreuungszeiten nicht kompatibel ist oder man Kinder da halt nicht mitnehmen kann. Also ich glaube, die Liste ist endlos. Fitnessstudio, Sport im Allgemeinen, Vereinstreffen, Vorträge, Lesungen, Theater, Kino, politische Organisationen oder Veranstaltungen. Bla bla bla. Also eigentlich, das alles geht nur, wenn man zu Hause einen Partner, eine Partnerin hat, die das dann immer abdeckt mit der Kinderbetreuung. Und wir reden da ja nicht davon, dass man ab und zu mal einmal im Monat irgendwo hingeht. Also so stellen wir uns ja nicht unser Leben vor, dass wir das permanent zu Hause verbringen und einmal im Monat irgendwas machen, wo man rauskommt.
Ja.
Sondern das sind ja Sachen, die gesund für uns sind, die wir 1 bis 2 Mal pro Woche machen sollten. Ja, dafür braucht man halt einfach einen Partner, eine Partnerin, die immer dieses Kind übernehmen würden. Oder man hat halt einfach Geld.
Hm.
Und hat so viel Geld, dass man sich eine Nanny leisten kann. Aber ja, da braucht man halt persönlich die Ressourcen für.
Ja. In der Studie geht es auch am Ende, also gibt es ein Kapitel dazu, das heißt Befriedigung in der Mutterschaft nur eine Frage der Bedingungen. Und da geht Orna Donat eben darauf ein, dass es durchaus Linderung bringt manchen Frauen, wenn sie zum Beispiel genug Geld haben. Ne? Mhm. Sie schreibt, die Reue von Müttern über ihre Mutterschaft geht über alle Grenzen hinweg, ja. Seien es räumliche oder andere Lebensbedingungen. Also dass in ihrer Studie eben Frauen nicht nur bereuen aufgrund der äußeren Umstände, sondern dass sie auch bereuen einfach der Mutterschaft wegen. Also dass es nicht nur die äußeren Umstände sind, dass manche Mütter, selbst wenn die Umstände eben perfekt wären, dass sie trotzdem nicht Mutter werden hätten, nicht gerne Mutter sind. So. Und dass sie diese Rolle einfach nicht mögen. Und ich finde, das ist ja auch logisch und ist ja auch in Ordnung. Ne? Ich meine, jede Entscheidung der Welt kann man bereuen.
Ja.
Das Ding ist halt nur, bei den meisten kann man es irgendwie wieder verändern. Und bei der Mutterschaft wird das halt schwierig. Da muss man dann irgendwie einen Umgang damit finden. Und ich muss sagen, ich habe da jetzt ja auch mal mehrere Jahre in Therapie immer drüber gesprochen und es hat lange, lange irgendwie gedauert. Aber ich finde schon, dass da Akzeptanz einfach eine große Rolle spielt, um mit diesen Gefühlen umzugehen. Weil je mehr man sich dagegen wehrt, desto größer und schwerer werden sie und desto schlechter fühlt man sich deswegen und schämt sich und dies und das. Und ich finde, wenn es mehr Räume geben würde, wo man sowas sagen darf, ohne verurteilt zu werden, wo man darüber reden darf, wie sehr man struggelt, dass man nicht nur manchmal einen schwierigen Tag hat mit seinem Kind, sondern dass man wirklich diese Entscheidung grundlegend in Frage stellt. Also wenn es dafür sichere Räume gäbe, glaube ich, würde das vielen Frauen eine große Erleichterung geben. Also mir zumindest. Also mich hat es erleichtert, mit dir darüber zu reden. Mich hat es erleichtert, in Therapie darüber zu sprechen und geholfen, das zu akzeptieren und dann irgendwie mein Leben weiterzuleben, ohne da drin stecken zu bleiben, in dem Gefühl.
Ja, das kann ich richtig gut verstehen. Also dass es halt einfach eine Offenheit dafür gibt, dass halt nicht das Muttersein die Erfüllung von allem ist, was eine Frau sich wünscht, so ungefähr. Also das ist ja so problematisch, weil es wieder in dieses Binäre reinspielt, dass Frauen grundlegend verschieden sind als Männer und dass man gerade als Frau das braucht und dass einem auch im Leben was fehlt, wenn man diese Erfahrung nicht gemacht hat. Und wenn man das schon annimmt, dann kann es ja nur schwierig für alle Beteiligten sein. Für die, die sich gegen Kinder entscheiden, wie auch für die, die sich für Kinder entscheiden.
Da ist wieder ein schönes Zitat, weil du gerade sagst, dass man annimmt, dass denen dann was fehlt. In dem Buch, nämlich in dem Roman, schreibt Lynn Strumsberg, kannst du glücklich sein, wenn dich alle für unglücklich halten? Also, ne, ohne Kind in dem Fall. Und dann schreibt sie, ich glaube nicht mal, dass mir nie was fehlen wird. Also ohne Kind. Mir wird alles fehlen, wogegen ich mich entscheide.
Mhm.
Und das finde ich voll den schönen Satz, weil ich mir so denke, ich glaube, wenn ich mich gegen ein Kind entschieden hätte, hätte mir was gefehlt. Und genauso wie jetzt, wo ich mich für ein Kind entschieden habe, fehlt mir auch was. Nämlich alles, was ich jetzt halt nicht mehr habe.
Ja.
Wegen der Mutterschaft. Und das ist irgendwie, finde ich, eine schöne Erkenntnis zu sagen. So, ich bereue Dinge, weil ich weiß auch, dass anders da auch so Gefühle gewesen wären. Also Gefühle von Vermissen oder Verpassen.
Ja, total.
Es wird immer Mütter geben, die trotz aller Unterstützung der Welt sagen so, hey, für mich ist diese Rolle nichts. Und das habe ich leider erst gemerkt, nachdem ich da reingeworfen wurde oder mich dafür entschieden habe.
Ja, voll.
So, und das, dafür muss es auch Raum geben, finde ich, das auszusprechen und das zu sagen und nicht verurteilt zu werden und vor allem, dass nicht dann angenommen wird, eine schlechte Mutter zu sein, weil ich schon den Eindruck habe, dass gerade Mütter, die Reue empfinden, die halt oft empfinden, weil sie so eine große Verantwortung für ihre Kinder spüren und weil sie alles recht besonders gut machen wollen und auch gute Mütter sind, die halt nur nicht darin aufgehen, die keine Erfüllung darin finden, die das nicht total toll finden, aber die trotzdem einen guten Job machen. So.
Ja, na klar.
Ja, und dafür muss irgendwie, finde ich, Raum sein. Aber eine Frage habe ich noch, Anna.
Bitte, bitte.
Sprichst du denn mit Maxi über so Gefühle, die du... Ich meine, es muss gar nicht Reue sein, aber irgendwie... andere Gefühle, die so im Zusammenhang damit stehen, gegenüber der Mutterschaft. Sprichst du da mit ihr drüber?
Nee, eigentlich nicht. Worüber ich manchmal spreche, ist über Mental Load oder über Care-Arbeit.
Mhm.
Ich glaube, das ist irgendwann auch mal angesprochen, dass also dein Kind dich halt manchmal auch wie so ein, ja, wie so ein Hausangestellten behandelt und halt der Meinung ist, ich als Mama, ich muss hier alles machen.
Mhm.
Und da sage ich dann manchmal, du pass mal auf, Frauen, gerade Frauen, haben eine jahrelange, jahrhundertelange Geschichte hinter sich, in denen sie für diese ganzen Dienstleistungen zuständig waren und sich um alles kümmern mussten, was von niemandem gewertschätzt wurde. Und ich möchte nicht, dass wir so eine Dynamik hier zu Hause haben, wo du mich auch so siehst, als so persönliche Hausangestellte, die einfach im Hintergrund alles macht und sich um alles kümmern, für alles verantwortlich ist. Klar, meine Tochter ist jetzt auch eine Frau. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht irgendwie so eine Gender-Ungleichheit, aber trotzdem habe ich gesagt, ich fühle mich da einfach in diese Rolle gedrängt und ich möchte einfach, dass selbstverständlich ist, dass alle Menschen Verantwortung für Care-Arbeit und für Haushaltsarbeit haben. Und dass du als Kind nicht genauso viel machen musst wie ich, das ist ja in Ordnung. Aber ich bin nicht alleine für alles zuständig. Das ist keine selbstverständliche Rolle, die ich als Mutter habe. Und manchmal sage ich das auch in Bezug auf ihren Vater, wenn es ja um so Verantwortlichkeiten geht, wie, ja, das ist natürlich immer ein bisschen tricky, dass man da jetzt nicht irgendwie den anderen Elternteil schlecht redet oder nicht so seine persönlichen Konflikte damit reinbringt. Aber natürlich kriege ich von meiner Tochter auch manchmal sowas zu hören wie, du hast mir gar keine Brotzeitdose gestern mitgegeben und dann hatte ich keine bei Papa. Oder ich konnte mir heute Morgen keine frische Hose anziehen, weil bei Papa sind gar keine Hosen mehr. du hättest mir das einpacken müssen oder so. Und dann sage ich halt schon, pass mal auf, wir sind beide Erwachsene, wir sind gleichberechtigte Elternteile. Ich bin nicht mehr verantwortlich oder zuständig dafür, dass du deine Sachen hast. Wir sind da alle für verantwortlich. Und wenn was fehlt, kann Papa sich genauso drum kümmern wie ich. Oder wir können miteinander reden. Oder jemand muss sagen, kann ich da was mitnehmen? Ne? Also, und dann rede ich auch teilweise über Gefühle und sage, ne, dass ich mich damit nicht wohlfühle oder so, oder dass ich das belastend finde. Aber ja, ich glaube, ich würde mich nicht trauen, so konkret zu sagen, mich belastet es, Mutter zu sein, oder es ist anstrengend, Kinder zu haben, weil ich zu viel Angst davor hätte, dass sie das nicht persönlich nehmen kann. Und das möchte ich einfach nicht, dass sie das Gefühl hat, nicht gewollt zu sein.
Verstehe ich. Also wir reden da schon auch drüber. Ich glaube, für mich ist es halt vor allem voll wichtig, so dass ich das Gefühl habe, ich möchte meinem Kind alle möglichen Informationen geben, so, damit es einfach eine informierte Entscheidung treffen kann, weil ich glaube, das hatte ich nicht. Ich hatte nicht alle Informationen, die ich gebraucht hätte, um eine wirklich informierte Entscheidung für oder gegen ein Kind zu treffen, sondern ich hatte eine sehr verklärte, sehr romantisierte Version von Mutterschaft, von Elternschaft. Und ich sage schon so Sachen wie, ich finde das voll anstrengend. So, ich sage dann auch so, hey, das ist mein Job, ich mache das gerade nicht gerne, aber ich bin eine Mama und drum ist es meine Aufgabe und ich mache das zum Beispiel. Also ich sage schon auch so Sachen, aber ja, ich verstehe, was du meinst, es ist auf jeden Fall ein schmaler Grat zwischen, ja, ich bin ehrlich mit meinem Kind irgendwie und transparent und gleichzeitig möchte ich ihm kein schlechtes Gefühl geben.
Ich habe letztens irgendwas mit meiner Tochter gehabt. Sie sollte irgendwas machen, ne? Und sie hat rumgejammert, oh, wie anstrengend, jetzt muss sie das machen. Und dann habe ich so im Spaß so total übertrieben, verzweifelt gerufen, wie halte ich das nur aus? Und dann hat sie so laut gelacht und dann hat sie einfach gesagt, ja, du hast dich doch für mich entschieden. Also musst du jetzt auch damit leben, war doch deine Entscheidung. Da musste ich so lachen.
Ja, hat sie recht, oder?
Ja, natürlich hat sie irgendwo recht, auch wenn natürlich deshalb nicht gilt, dass man alles ertragen muss. Aber ja, natürlich unterschreibt man das halt trotzdem irgendwo. Ja. Und ich habe letztens ein Buch von Mareike Kaiser gelesen. Ich weiß es doch auch nicht. Und da schreibt sie, aus Sicht von erwachsenen Kindern, Kinder bitten ja nicht darum, auf die Welt zu kommen. Kinder sind ein egoistisches Elternprojekt. Selbst wenn diese ihren Elternjob gut machen, sind ihre Kinder ihnen dafür nichts schuldig.
Ja.
Und ich weiß, dass sie damit recht hat. Also es geht da in ihrem Text auch ein bisschen darum, dass man halt das gute Recht hat, auch Kontakt abzubrechen oder Kontakt so zu bestimmen, wie das einem selbst gut tut.
Mhm.
Weil natürlich einem Eltern auch nicht immer gut tun. Und trotzdem ist es schon auch hart, das so zu hören, wenn man gerade noch Eltern von einem jungen Kind ist, weil man ja unglaublich zurücksteckt dafür, dass es denen gut geht, eine Engelsgeduld hat, sich teilweise beschimpfen lässt und immer wieder versucht, über sich hinauszuwachsen. Und auch das mit dem egoistischen Elternwunsch oder Elternprojekt, ja, bestimmt bei vielen Menschen, also für viele Menschen ist ja so, ich will meine Gene weitergeben, ich will, dass, wenn ich von dieser Welt gehe, dass was von mir zurückbleibt, wo ich mir auch so denke, so, hä, wie größenwahnsinnig ist das, aber okay. Aber ja, es gibt halt auch ungeplante Schwangerschaften, wo sich die Eltern für die Kinder entscheiden und durchaus, nicht alle, aber viele durchaus auch einfach aus einem Verantwortungsgefühl. Also nicht, weil sie sich selbst da so abfeiern, sondern weil sie ja eine Verantwortung dem Kind gegenüber fühlen, dieses Leben, was existiert, auch auf die Welt zu bringen. Das ist nicht bei allen Menschen so, aber auch das gibt es. Trotzdem sind uns Kinder nichts per se natürlich schuldig. Das ist hart, aber wahr.
Ja.
Ja.
Also ich glaube, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass es ein sehr vielschichtiges Thema ist, dass es auch nicht nur schwarz und weiß ist. Und ich glaube auch, dass Bereuen sehr unterschiedlich aussehen kann für unterschiedliche Personen. Als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen mit dem Thema, habe ich alles gehört und gelesen, was mir irgendwie in die Finger gekommen ist. Und eins, was ich super, super schön fand, war das Projekt Undo Motherhood, heißt es. Das ist von der russischen Fotografin Diana Karklin, heißt die.
Ausprobiert und für gut befunden.
Die hat 7 Frauen fotografiert, beziehungsweise ihre Leben, also auch Szenen aus dem Alltag, und hat die in so 7 kleinen Heftchen zusammengefasst. Die heißen Anger, Fear, Isolation, Exhaustion, Guilt, Resignation und Acceptance. So ein bisschen wie die 7 Stages of Grief. Und hat Frauen porträtiert, die eben ihre Mutterschaft bereuen und mit, die mit auch kleinen Zitaten kombiniert. Und ich finde das richtig schön, weil es halt die Frauen irgendwie auf so eine ästhetische Weise porträtiert und gleichzeitig dieses schwere Thema irgendwie so einem so nah bringt. Also diese Frauen sind einem dann total nah und es ist sehr unterschiedlich. Also manchmal auch richtig hart zu lesen tatsächlich. Aber mich hat das total berührt, weil man einfach sieht, wie unterschiedlich das aussehen kann, wie unterschiedlich Menschen diese Gefühle erleben und wie sie auch damit umgehen und dass es nicht das Ende der Welt ist. Also dass ein Bereuen der Mutterschaft nicht heißt, ich habe keine Beziehung zu meinem Kind, ich bin keine gute Mutter, das bedeutet das alles nichts. Das heißt erstmal einfach nur, man würde es nicht nochmal machen. Ende.
Ja.
Und das bedeutet nicht, dass das Leben vorbei ist oder dass man das Kind quasi verlassen oder alleine lassen muss, damit man wieder glücklich ist, sondern dass man auch mit diesem Gefühl ein glückliches Leben führen kann. Und das fand ich total schön.
Ja, und auch mutig.
Ja, mega. Ich finde es auch, richtig mutig.
Ich habe tatsächlich auch ein Buch dabei, was mir richtig gut gefallen hat. Und was nicht hauptsächlich um Regretting Motherhood geht, aber es ist auch eines der Themen. Das Buch heißt Hot Mess von Sophie White. Das ist letztes Jahr erschienen. Und da geht es um 3 sehr unterschiedliche Frauen, die alle auf verschiedene Weisen mit den Freundschaften in ihrem Leben strugglen. Und eine der Frauen wird schwanger mit 27. Und ihr Freund ist super happy und geht da total auf in dieser Vaterrolle und plant alles. Und sie hat total zu kämpfen. Sie ist sich überhaupt nicht sicher, ob sie überhaupt Mutter werden will, ob sie das überhaupt kann, ob das das Richtige für sie ist und geht dann auch bei dem Vorbereitungskurs in eine totale Abwehrhaltung, denkt sich lauter Ausreden aus, warum sie da immer nicht hingehen kann, weil sie überhaupt nicht klarkommt und hat auch das Gefühl, einfach keine gute Mutter sein zu können. Also hat total viel Angst und Zweifel, dass sie das nicht packt und nicht schafft und nicht richtig macht oder das Kind nicht lieben wird. Ja, und ist da sehr verzweifelt und auch sehr alleine, weil sie mit, Überraschung, mit 27 halt die einzige und erste Freundin ist in ihrem Freundeskreis, die ein Kind bekommt. Ja, also ich finde, ja, diese Zweifel sind da so schön eingefangen. Ich habe das in keinem anderen Buch bisher gelesen, in einem Roman, in einem fiktiven Roman, wo das einfach so nah an der Realität beschrieben wird. Und gleichzeitig, das hat jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun, aber ist dieses Buch auch sehr großartig, weil eine der anderen Frauen hat eine bipolare Störung und die schlittert in so ein, also bipolare Störungen sind ja oft so Phasen, wo man das längere Zeit nicht hat und dann so eine akute Phase anfängt und dann steigert sich das langsam immer stärker in so eine Euphorie und irgendwann kippt das halt in die totale Depression und das wird so gut beschrieben, man fühlt so mit dieser Frau und man kann sich auch so gut mit ihr identifizieren, auch wenn man keine Ahnung, in meinem Fall zum Beispiel, von der Erkrankung vorher hatte, obwohl sie sich dann halt teilweise total absurd verhält oder auch unfair anderen Menschen gegenüber, hat man trotzdem permanent diese Bindung zu ihr, dass man verstehen kann, was da in ihrem Kopf passiert und warum sie sich in Sachen so hineinsteigert. Und ich fand das richtig toll, ja, diese Krankheit so einen Raum zu geben, aber auch so einen menschlichen Rahmen. Also es ist einfach, dass man mit dieser Person mitfühlen kann. Und das fand ich total wichtig. Und deswegen kann ich das Buch sehr empfehlen.
Spannend. Wünsche ich mir zu Weihnachten, Anna.
Notiert.
Ich habe aber auch noch eins. Jetzt ist mir noch eins aufgefallen. Eins, was so ein bisschen Regretting Motherhood mit Queerness und Migration verbindet. Das ist Patsy. Und in Patsy geht's, ich glaube, um eine jamaikanische Frau, die, ich glaube, in ihrer Jugend voll verknallt war in eine andere Frau, Cicely, die jetzt in den USA wohnt und die dann Jamaika tatsächlich verlässt und ihre 5-jährige Tochter bei ihrer Mutter lässt und sich dann eben entfernt von der Tochter und da ihr queeres Leben auslebt. Und ich will jetzt nicht das Ende spoilern, aber es ist auch ein super spannendes Buch und teilweise echt schwer zu lesen, weil das halt, weil man so krass an diesem Innenleben von der Frau teilhat, aber So, ich glaube, jetzt seid ihr ausgestattet mit Lesetipps zum Thema.
Für den Herbst.
Genau, und das Wetter passt ja perfekt. Schön, liebe Anna, es war wieder richtig toll mit dir.
Ja, mit dir auch. Also nehmt euch eine Tasse Tee, kuschelt euch in die Decken und genießt ein paar Schmöker für den Herbst.
Und wir hören uns auf jeden Fall nächsten Monat wieder mit dem nächsten Thema, das da wäre, Anna.
Weiße Mütter, schwarze Kinder. Das stand ja mal lange an, weil genau das ist eine unserer Gemeinsamkeiten, dass wir beide weiß sind und beide schwarze Kinder haben. Und das vieles mit sich bringt, mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Viele Herausforderungen für uns, für unsere Kinder natürlich genauso, eventuell auch für den jeweils anderen Elternteil. Und damit wollen wir uns in der nächsten Folge beschäftigen.
Und so haben wir uns kennengelernt, liebe Anna.
Auch das.
Wäre das nicht so, dann hätten wir uns nie kennengelernt.
Das stimmt.
Alles klar, mach's gut, meine Liebe. Bis nächstes Mal.
Auch.
Ciao.
Ciao. Ciao.